Der Mensch ist ja ist nicht so groß und so mächtig, wie er das denkt. Und das ist zum Beispiel eine sehr, sehr heilsame Erfahrung, die man in der Natur machen kann.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzliches Willkommen im Gesundsein-Podcast. Heute mit Sandra Knümann zu Gast. Herzlich willkommen, Sandra.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich total, dass du da bist. Und ich freue mich auch sehr auf unser heutiges Thema. Es geht nämlich heute um Naturtherapie. Und ich finde, Naturtherapie ist so ein Wort, was bestimmt schon sehr viele Menschen mal gehört haben, aber sich gar nicht so was Konkretes, also sich vieles vielleicht drunter vorstellen, aber nicht genau wissen, was ist es jetzt wirklich konkret und was ist es aber auch nicht. Und das ist eine Riesenchance, das heute mal zu klären. Und dafür habe ich die absolute Expertin mit dir dabei. Sandra, magst du dich vielleicht ganz kurz mal vorstellen und sagen, wer du bist und wie du auch dazu gekommen bist, ein Fachbuch über die Naturtherapie zu schreiben?
Ja, gerne. Also, mein Name ist bekannt, Sandra Knümann. Ich bin die Gründerin und Leiterin der Psychologischen Akademie für Naturtherapie, wo ich ja die Naturtherapie in die Welt bringe auf verschiedene Weise. Also einerseits selber als Therapeutin, die mit KlientInnen arbeitet, andererseits als Ausbilderin für NaturtherapeutInnen und NaturachtsamkeitstrainerInnen. Ich schreibe sehr viel, wie du schon erwähnt hast, ne, ein Buch, genau. Zeitschriftenartikel, Blog. Und ja, bei mir geht's eigentlich schon über 30 Jahre, eigentlich schon mein ganzes Berufsleben, immer darum, Mensch und Natur wieder zusammenzubringen. Also wieder die Verbindung herzustellen. Weil ich der Überzeugung bin, dass wir Menschen uns sehr von der Natur entfremdet haben, entfernt haben und dass das niemandem gut tut. Weder den Menschen, das sieht man halt an vielen Störungen und auch an der ökologischen Krise heute, noch der Erde. Wie man ja an der ökologischen Krise auch gut sehen kann. Ne?
Wir sind sozusagen vielleicht auch Teil einfach der ökologischen Krise. Wir hören ja zur Natur dazu. Wir sind eigentlich Teil der Natur. Und das vergessen wir ja manchmal, weil wir ja uns eben auch eine Welt gebaut haben, in der vieles eben gar nicht mehr so natürlich ist. Wie beschreibst du denn oder wie erklärst du denn Naturtherapie Menschen, die den Begriff ja zum Beispiel noch nicht gehört haben?
Ganz kurz und knackig, Psychotherapie in und mit der Natur.
Okay.
Wobei man aber dazu sagen muss, ich bin ja nicht die Einzige, die diesen Begriff benutzt. Also es gibt auch Menschen, die fassen da was ganz anderes drunter. Also wenn man mal Naturtherapie in eine Suchmaschine eingibt, dann wird man da ganz unterschiedliche Dinge finden, wie zum Beispiel auch Waldbaden oder gerontotherapeutische Angebote, physiotherapeutische.
Sind gerontotherapeutische Angebote?
Ja, für ältere Menschen.
Für ältere Menschen.
Um ältere Menschen zum Beispiel motorisch fit zu halten, ne, oder wieder fitter zu machen. Also alles Mögliche, was aber auch oftmals eher mit Wohlbefinden fördern zu tun hat, ne, oder wo es einfach nur um Bewegung geht, an der frischen Luft. So, das wird dann auch manchmal als Naturtherapie bezeichnet oder auch sehr schön missverständlich, Naturheilkunde. Das ist ja eigentlich die Anwendung von pflanzlichen Stoffen für somatische Beschwerden, ne, also körperliche Probleme. Und auch das wird oft als oder mit Naturtherapie verwechselt.
Okay, aber das heißt Waldbaden. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass viele Menschen denken, Waldbaden gehört definitiv zur Naturtherapie, aber du sagst nein, eigentlich nicht.
Genau, ich sage nein, eigentlich nicht, weil wir sonst wirklich eine Trennschärfe verlieren und nicht mehr klar definieren können, wo fängt eigentlich Psychotherapie an und wo sind andere Ansätze. Ne? Also das ist ein Problem leider dieses Feldes der naturbasierten Interventionen, sage ich jetzt mal als globalen Überbegriff, dass da manchmal die Trennschärfe fehlt. So, und mein Ansatz ist dann eben, da Struktur reinzubringen und das klar abzugrenzen und zu sagen, okay, das, was ich hier mache, was wir hier machen an der Akademie, ist Psychotherapie. Das heißt also, das hat einen psychotherapeutischen Bezugsrahmen, diese Arbeit.
Das heißt, das Waldbaden alleine ist keine Naturtherapie, aber wenn dieses Waldbaden sozusagen psychotherapeutisch begleitet werden würde, dann wäre es schon Naturtherapie.
Genau, das kann ein Teil dessen sein. Also du kannst es vergleichen mit progressiver Muskelrelaxation oder autogenem Training, was ja auch Teil einer normalen Psychotherapie sein kann. Ne? Dann ist das einfach das Entspannungsverfahren. Und in der Naturtherapie könnte das Entspannungsverfahren das Waldbaden sein.
Verstehe.
Dann passt es wieder.
Verstehe. Das heißt, es gibt verschiedene Methodiken, die immer irgendwie mit der Natur zusammenhängen, die dann in der Psychotherapie zum Einsatz kommen als unterstützende Werkzeuge sozusagen. Du hast jetzt das Waldbaden schon genannt. Ich denke dabei zum Beispiel dann direkt immer an Japan, weil da kommen ja die großen Studien auch her über Waldbaden. Wo kommt denn die Naturtherapie eigentlich her? Gibt es da welche kulturellen Ursprünge, die man nennen könnte?
Ja, also ich würde mal sagen, so, dass es so benannt würde, das ist so in den 60er Jahren ungefähr entstanden. Davor gab es auch schon so einzelne Ansätze. Also zum Beispiel auch der große Psychiater C.G. Jung, der hat auch schon mit PatientInnen und Naturerfahrung gearbeitet, ne? Aber er hat eigentlich trotzdem die Therapie klassisch im Therapiezimmer gemacht. Aber er empfahl seinen PatientInnen außerdem, sich vom Alltagsschlamm der Zivilisation zu reinigen. So nannte er das. Also er hat auch schon empfohlen, sich mit der Natur zu verbinden für seelische Gesundheit. Und dann, ne, so in dieser ganzen Bewegung der 60er Jahre, ne, dieses Human Potential Movement in den USA, Studentenbewegung und so weiter, da haben viele Therapeuten halt experimentiert mit neuen Ansätzen, haben Yoga gelernt, fernöstliche Meditation und solche Dinge und eben auch geguckt, ne, wie kann denn eigentlich die Verbindung mit der Natur auch psychologisch heilsam werden. Und von dort, würde ich mal sagen, ist eine stärkere Wurzel, ne, also eine klare Verbindung bis zum heutigen Tage, wo viele verschiedene Ansätze entstanden sind. Also es gibt systemische Naturtherapien, es gibt tiefenpsychologische, es gibt verhaltenstherapeutische Naturtherapien. Meine Form, die heißt achtsamkeitsbasierte Naturtherapie, ist es eine humanistische Richtung. Also so hat die Naturtherapie sich konzeptuell immer weiterentwickelt und sehr ausdifferenziert.
Interessant. Das heißt, es gibt auch in der Naturtherapie verschiedene Ansätze, die also verschiedene Schulen, könnte man sagen, die in verschiedenen therapeutischen Kontexten dann zum Einsatz kommen.
Ja.
Interessant. Und du hast gesagt, achtsamkeitsbasiert ist dein Konzept sozusagen der Naturtherapie, was du auch unterrichtest. Du kommst ja ursprünglich aus der Pädagogik persönlich. Wie hast du denn diesen Weg dahin gemacht oder was hat dich auch dazu gebracht zu sagen, Mensch, die Natur, die hat was in sich, was unsere Heilungsprozesse oder unsere psychotherapeutischen Ansätze irgendwie unterstützen kann. Ich möchte mich selber in die Richtung auch weiterentwickeln und anderen Menschen beibringen, wie das geht. Wie war die Reise für dich persönlich dorthin?
Ja, eine lange Reise. Also wenn du mich das vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich einfach nur gesagt, das war schon immer so. Ich war schon immer und schon als Kind am liebsten draußen und bin ein ganz naturverbundener Mensch. Und deswegen war das total folgerichtig, in die Pädagogik zu gehen. Und das war ursprünglich mein Gedanke dabei, Mensch und Natur wieder zusammenzubringen. Der ist es bis heute, ne? Aber damals hatte er ein anderes Ziel. Nämlich, da ging es mir darum, Umweltbildung zu machen. Also eigentlich Menschen darüber aufzuklären, dass wir so nicht weiter handeln können und dass wir in einer ökologischen Krise sind und ne, da was tun müssen, nachhaltiges Verhalten und so. Das war eigentlich so mein erster Angang, so deswegen Pädagogik. Und innerhalb dieser Zeit, habe ich immer mehr gemerkt, das ist aber auch für die Menschen selbst, einfach für ihre seelische Entwicklung, für ihre Persönlichkeitsentwicklung, ist es einfach auch sehr, sehr hilfreich und unterstützend. Also deswegen spreche ich heute immer davon, heilsame Naturbeziehungen zu stiften, die eben Entwicklungsprozesse und auch seelische Gesundheit unterstützen.
Interessant.
Und dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, die Pädagogik bleibt an einem bestimmten Punkt auch stehen. Also ich habe viele Gruppen geleitet zum Beispiel, ne, auch viele Kinder- und Jugendgruppen geleitet. Und es bleibt immer auf so einem gewissen Niveau. Und irgendwann habe ich gemerkt, das reicht mir nicht mehr. Also eigentlich möchte ich da tiefer gehen und auch schauen, so wie können wir denn seelisch gesund werden, um dann aber auch, ne, aktiv werden zu können. Also ich denke das Politische immer mit. Also für mich ist Naturtherapie nicht etwas, ja, wo man nur um sich selbst kreist, so als Nabelschau. Wir fühlen uns so wohl in der Natur und dann geht es den Menschen besser und das war's. Nein, es ist immer auch eine politische Arbeit. Es geht immer auch darum, Menschen zu befähigen und auch zu motivieren, sich einzusetzen für nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft.
Das heißt, du hast eigentlich erkannt, dass die wichtigste Voraussetzung für das, ja, ich sag mal, nachhaltige Handeln und Umgehen mit der Natur eigentlich die Gesundheit der Seele ist und hast dir gedacht, aber auch hier kann ja die Natur zum Einsatz kommen und helfen.
Ja, genau. Weil sonst, ne, wenn wir sonst ja einfach leiden unter verschiedenen Störungen oder Problemen, dann sind wir einfach zu sehr beschäftigt und verlieren uns auch in Kompensationsmechanismen. Also zum Beispiel Konsum. Ne? Also wer die ganze Zeit mit inneren Spannungen zu tun hat, aufgrund ungelöster Konflikte oder was auch immer, der versucht das zu bewältigen durch zu viel Konsum, durch Fernreisen, die mit Flugverkehr wiederum die Atmosphäre belasten und so weiter.
Ja, ich kann das total als solche erkennen. In unserem ersten Gespräch sind wir noch gar nicht so auf dieses Thema gestoßen, aber das ist eine sehr interessante Erkenntnis, weil das stellt ja auch nochmal die Psychotherapie als solches und die Gesundheit der Seele als solches nochmal auf ein ganz anderes, ich sag mal, viel höheres Podest, ja, wenn wir hier über Umweltschutz sprechen, wenn wir darüber sprechen, irgendwie, ja, unsere Wirtschaft nachhaltig zu gestalten, wenn das alles damit anfängt, dass wir uns um unsere Seele kümmern und dass es uns da gut geht, damit wir sozusagen den richtigen Wertekompass irgendwie haben und nach dem jeden Tag handeln können, dann glaube ich, wird klar, warum jeder da ja mal gerne in die Reflexion gehen kann und auch ja so teure therapeutische Angebote durchaus mal in Anspruch nehmen sollten. Kann man natürlich der Gesamtgesellschaft jetzt nicht so verschreiben, ja?
Ja, aber dafür gibt es ja auch verschiedene naturbasierte Interventionen oder Ansätze, ne? Also manchmal ist dann die Naturpädagogik das Mittel der Wahl, ne? Manchmal ist es das Naturcoaching, manchmal die Therapie, manchmal das Waldbaden. Also es gibt so viele Zugänge, wie man Natur konzipieren kann oder die Naturerfahrung, würde ich lieber sagen, die Naturerfahrung so konzipieren kann, dass sie eben wirksam wird für unterschiedliche Ziele.
Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Graden der Tiefe sozusagen, ja, mit der man da interagieren kann mit der Natur. Ne? Du hast die Pädagogik genannt, du hast das Coaching genannt, aber dann eben auch die Therapieansätze. Das heißt, es muss nicht jetzt jeder in die Therapie gehen, um Natur achtsam zu erleben und da auch vielleicht diese Effekte auf uns und unsere Seele irgendwie zu erfahren, sondern man kann auch ein bisschen seichter einsteigen.
Natürlich.
Genau, und sich das so sich das sozusagen passend machen. Und um nochmal auf das Konzept der Natur im therapeutischen Kontext einzugehen, also man hat sozusagen die Natur, man hat den Therapeuten und den Menschen, der sozusagen therapiert wird. Und was passiert sozusagen in dieser Konstellation, dass die Naturtherapie besonders im psychotherapeutischen Kontext einen großen Nutzen hat? Also was passiert da genau? Was ist so diese Dreiecksbeziehung? Oder Viereckbeziehung eigentlich?
Das verändert ganz viel. Also diese drei Komponenten, die du gerade genannt hast, ne? Kann man jetzt aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf schauen, ne? Vielleicht schauen wir erstmal so, was wirkt denn generell in Psychotherapien? So, da gibt es ja viel Forschung zu den Wirkfaktoren, die in einer Psychotherapie hilfreich sind. So, und da hat sich vor allen Dingen herausgestellt, dass die Beziehung zwischen Therapeut und KlientIn mit 30% Therapieergebnis beteiligt ist. Also das ist ein ziemlich großer Prozentsatz. Also 30% sind das, 15% sind die therapeutischen Techniken. Das ist gar nicht so viel. Würde man ja eigentlich denken, dass das mehr ist, ne? Also die Methode und solche Dinge. 15% sind Placebo-Effekt. Also die Hoffnung, die Erwartung der KlientInnen, dass jetzt was sich verbessert.
Das ist ja auch sehr spannend.
Und 40% sind extratherapeutische Faktoren. Also etwas, was außerhalb der Therapie stattfindet, was im Lebensumfeld der KlientInnen verortet ist.
Das heißt Veränderungen, die ich mir selber im Alltag schaffe, ne?
Genau. Dein Alltag. Ja. So, und wenn wir das jetzt, dieses Schema auf die Naturtherapie legen, dann sehen wir, dass wir zum Beispiel bei der Beziehung dort zwei Beziehungen haben. Wir haben einmal die Beziehung zur Therapeutin und die Beziehung zur Natur, zum Naturraum. So. Und wenn wir sagen, ne, Beziehung ist eigentlich das, was heilt, dann haben wir hier natürlich viel größere Chancen, weil da draußen, wenn wir rausgehen, da gibt es eben noch eine Beziehung. Eine Beziehung zum Großen, zum Lebensprozess, zu Landschaften, zu Tieren, zu Pflanzen. Also da kann man in Kontakt gehen, kann Erfahrungen machen mit einem Gegenüber. Da bietet die Naturtherapie einfach sehr viel mehr als im Raum. Und bei diesen extratherapeutischen Faktoren bietet sie auch ganz viel, weil natürlich innerhalb einer Naturtherapie die KlientInnen auch aufgefordert werden, häufiger mal in der Zwischenzeit, nicht nur in der Sitzung, sondern in der Zwischenzeit auch rauszugehen und auf eine bestimmte Weise draußen zu sein, nämlich achtsam, ne, mit Achtsamkeitspraxis. Das heißt,
das
also
ist eben
da
nicht nur das Was, sondern das Wie, was ich so spannend fand,
ja,
von dir zu lernen, weil nur spazieren gehen im Wald ist eben nicht Naturtherapie,
sondern
vor allen Dingen, wie wir in der Natur sind und verweilen, macht den Unterschied.
Ja, und die Beziehung.
Du erklärst es jetzt wahrscheinlich auch. Genau, und du kannst uns jetzt kurz erklären, dieses Wie, also wie sind wir, aber auch wie stehen wir mit der Natur in Beziehung und wie kann man das sozusagen über achtsamkeitsbasierte Methoden auch dorthin lenken, ja, dass wir zu einem Ergebnis kommen, dass genau diese Qualität, diese gewünschte Qualität entsteht.
Ja, mit der Beziehung meinte ich jetzt nicht nur zur äußeren Natur, sondern auch zur Therapeutin. Also das muss man vielleicht vorweg schicken. Psychotherapie funktioniert nicht ohne Therapeutin.
Ja.
Ne? Das wird irgendwie manchmal missverstanden. Ne? Also nicht alles, was therapeutisch wirkt, ist eine Psychotherapie. So, dazu gehört eine Therapeutin, die das Ganze strukturiert und hält und lenkt und ne, den Naturraum eben auch auf eine gewisse Weise eröffnet. So, du wolltest wissen, was das ausmacht, diese besondere Haltung, die achtsame Haltung, ne? Wie gehen wir in die Natur?
Ja.
Mhm. Ja, das ist nämlich ganz grundlegend. Also ein normaler Spaziergang, da ist es ja oft so, dass man in Gedanken auch ganz woanders ist. Ne? Oder man hat ein bestimmtes Ziel und da will man hinwandern. So, und man muss nicht unbedingt viel von der Natur mitbekommen dabei. Bei der Haltung der Achtsamkeit geht es hingegen darum, wirklich mit dem Geist auch dort zu sein, wo der Körper ist. Also präsent im Hier und Jetzt. Das ist ein Faktor. Ne? Ein zweiter Faktor ist, dass wir das, was wir da wahrnehmen, auch so lassen, wie es ist. Es nicht anders haben wollen. Also es erstmal akzeptieren. Ne, das hat was mit dieser Wertfreiheit zu tun, die man ja so aus der Achtsamkeit kennt. Wobei das ist ein komplexes Thema.
Ja.
Aber nur so, also wenn wir wirklich präsent sind, im Moment anwesend sind, offen sind für neue Erfahrungen, dann kann ja eigentlich erst der Naturraum eine Wirkung haben. Also dann ist man erst offen genug, sich zum Beispiel von irgendetwas berühren zu lassen oder ansprechen zu lassen. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Wenn man ganz zu, sage ich mal, ne, also völlig innerlich in sich selbst gekehrt durch den Wald geht, dann kann die Natur ja nicht zu einem durchdringen. Aber das brauchen wir natürlich, wenn sie eine Wirkung innerhalb der Therapie erzielen soll.
Ja.
Deswegen ist das die Basis. Und deswegen heißt mein Ansatz achtsamkeitsbasiert.
Das heißt, die Präsenz ist wichtig, nicht dieses Abgelenktsein im Kopf, sondern wirklich die Bäume sehen, das Laub sehen, die Vögel zwitschern
und die
hören.
Wirkung auf dich selber.
Mhm. Mhm. Mhm.
Also das Spüren, die Resonanz wahrnehmen. Ne? Was macht das mit mir?
Mhm. Ist es einfach für die Menschen, die Resonanz mit der Natur wahrzunehmen?
Nicht für alle.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das extrem schwer ist für viele. Wie würdest du denn einen Menschen da heranführen, dass er das irgendwie schafft? Also worauf muss man da den Blick richten?
Ja, man braucht Neugier. Das ist das Wichtigste. Eine Offenheit, mal nachzuschauen sozusagen. Und eben eine Begleitung, die ebenfalls neugierig und offen ist. Und dann geht's ans Erkunden. Also einfach mal wahrnehmen, ne? So, was passiert da? Und ich bin halt dabei als Therapeutin und kann vertiefende Fragen stellen, kann dafür sorgen, dass Abwehrmechanismen nicht sofort so schnell wieder alles zumachen, sondern dass man immer wieder sich öffnet und auf verschiedene Weise mal guckt, so, okay, zum Beispiel ganz sinnliche Übungen, ne? Das hilft immer, mit dem Körper zu arbeiten. Irgendwas in die Hand zu nehmen, sagen wir einen Fichtenzapfen in die Hand zu nehmen, mal zu fühlen. So, und was passiert dann? Ne? Wie fühlt sich der Körper an, wenn er von diesem Fichtenzapfen berührt wird? Welche Emotionen kommen? Welche Gedanken sind da? Und das ist am Anfang tatsächlich für manche Menschen erstmal ein Training. Also erstmal überhaupt diese Erlebensfähigkeit wieder zu beleben. Die hatten wir alle mal als Kinder.
Haben wir verlernt.
Die haben wir verlernt, genau.
Mhm.
Und da kann man aber wieder dran anknüpfen und wieder empfindungsfähiger werden.
Das heißt, eine Brücke sozusagen, diese Verbindung zur Natur herzustellen, ist tatsächlich, sich auf die Sinne zu konzentrieren,
ja,
die sinnlichen Wahrnehmungen, die in der Natur, das, was wir sehen, das Wetter auch, ne, was kommt uns entgegen, Regentropfen, Wind, kalt, warm, interessant. Und dann natürlich ne, die Berührung mit gewissen Sachen aus der Natur.
Dann ist es auch leichter, in der Gegenwart zu sein. Also nicht so sehr im Kopf abgelenkt zu sein. Ne? Wenn der Körper Sinneswahrnehmungen hat, dann ist der Geist damit beschäftigt und hat gar keine Kapazität mehr, irgendwo anders hin abzuschweifen.
Genau, plötzlich die Gedanken wieder wohin zu schicken. Das passt jetzt thematisch sehr schön auch zu meiner vorgehenden Folge mit Helmut Mills, mit dem ich ja auch über Sinne gesprochen habe. Das hat mich jetzt sehr daran erinnert, weil genau das ja einfach ein Grund ist, dieses, also die Sinne als Tor zur Wahrnehmung und dann dieses Tor einfach auch mit dieser Natur sozusagen auszufüllen, dass gar nichts anderes sozusagen gerade wichtig sein kann, ne?
Ja.
Das finde ich eine sehr schöne Erkenntnis und eine sehr schöne Brücke auch zur anderen Episode.
Ja.
Du hast auch gesagt, Wertfreiheit. Und das finde ich persönlich total wichtigen Punkt, weil wir hatten in unserem letzten Gespräch zum Beispiel, habe ich dir gesagt, ne, wie viel Natur braucht man denn, um zum Beispiel, also welche Qualität auch der Natur braucht man denn, um überhaupt in so ein Erleben oder in so eine Beziehung mit der Natur treten zu können? Ich habe gesagt, wenn ich jetzt hier so in den Stadtpark gehe, mitten in Berlin oder so, dann fehlt mir manchmal irgendwie so die Ruhe und dann sind mir da zu viele Menschen und dann habe ich das Gefühl, ach, das ist gar nicht die Natur, die ich mir so jetzt vorgestellt habe, um runterzukommen. Und dann hast du gesagt, ja, aber das ist interessant, weil damit bewertest du direkt. Du bist direkt in dieser Bewertung drin. Und das fand ich total witzig,
ja,
diese Erkenntnis. Genau.
Ja, du sagst ja auch, das ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe.
Genau,
also
absolut.
Ist eine Vorstellung.
Das ist eine Vorstellung. Und im Grunde genommen hast du mir dann erklärt, das steht dir und dem Erleben der Natur auch in der Stadt eigentlich im Weg, weil das ist auch durchaus möglich in urbanen Umgebungen, auch da eine Verbindung mit der Natur zu schaffen und das als sozusagen täglichen Teil in seinen Alltag irgendwie mit einzubauen. Und ehrlich gesagt, hast du mich damit so ein bisschen ja überrascht, vielleicht nicht, aber irgendwie so, ich habe gedacht, wow, stimmt, also interessant. Ich hätte das nicht gedacht, weil ich hätte gedacht, dass dieses in der Stadt leben für mich ein Hindernis ist, solche Sachen irgendwie ja im Alltag zu haben. Aber ja, du hast mir gezeigt, dass ich nicht recht hatte und das finde ich eine sehr interessante Erkenntnis.
Ja, weil sonst, also du bist ja auch nicht die Einzige, die das so wertet, ne? Die Stadtnatur abwertet zum Beispiel, ne? Die Folge davon ist ja, dass du dann erstens keine erfüllenden Naturerfahrungen machen kannst in der Stadt. Zweitens, dass du dafür irgendwo rausfahren musst. Also die Voraussetzungen, damit das dann überhaupt gelingen kann, die sind dann einfach sehr groß.
Genau.
Riesenhürden baust du dir auf, ne? Weil du sagst, naja, hier geht's ja nicht. So, dann musst du irgendwo hinfahren. Ne, machst wieder CO2-Emissionen grundlos, um dann selten wahrscheinlich, weil dann wirst du es auch nicht jeden Tag machen, dann dort die Erholung zu finden, die du dir erhofft hast.
Weil auch da, als du gesagt hast, ne, dann muss man zum Beispiel irgendwie weit fliegen, ja, um
an
fremde Orte zu gelangen, um Abstand zu gewinnen. Da habe ich mich auch total ertappt gefühlt. Ne?
Ja.
Dieses, oh, ich will irgendwo am Ende der Welt irgendwo einen unberührten Ort, in dem noch nie ein Mensch war. Ne? So, und ich glaube, diese Sehnsucht nach diesem Ursprünglichen, ich glaube, die haben ganz viele Menschen. Ich glaube, ne, dann dem da sozusagen nicht zu fliehen, so vor der eigenen Stadtnatur, die man vor der Tür hat, sondern dem eigentlich ins Gesicht zu schauen und zu sagen, so, ja, aber so sieht's hier gerade aus. Und ich bin Teil von dem, warum es jetzt hier so aussieht, ne? Weil ich wohne ja hier. Und da aber trotzdem diese wohlwollende Verbindung aufzubauen, auch zur Stadtnatur, die einem vielleicht nicht so ursprünglich und perfekt scheint, wie man sich das halt dann irgendwie so mal erträumt.
Es ist ja sowieso ein Idealbild.
Ideal.
Ne?
Genau.
Es ist auch eine Verklärung, so eine romantische Idealisierung.
Absolut.
Wenn ich jetzt nach Patagonien fliege, da ist dann endlich die heile Welt, die ich hier nicht habe. Ne?
Genau.
So, und das ist natürlich auch ein bisschen zynisch, in eine heile Welt fliegen zu wollen und damit es eigentlich zu zerstören. Ne?
Ja.
So, also eigentlich kann ja der Weg nur sein, in der ökologischen Krise sich bewusst zu machen, nein, hier vor Ort, da wo ich lebe, wo ich halt hingehöre in dem Moment, da kann ich auch Naturerfahrungen machen. Natur ist ja überall. Ich bin ja Teil davon. So, und kann in dem kleinen Park vor der Tür, wo ganz viele Menschen sind, trotzdem auch eine Erholung finden, auch eine Beruhigung finden. Und es kommt eben auf die Haltung an. Also zum Beispiel das nicht abzuwerten und sich zu öffnen für Naturerfahrungen, die dort möglich sind. So, und da hilft wiederum die Achtsamkeitspraxis, ne? Sich dieses Öffnen zu üben, das Akzeptieren zu üben und immer wieder in die Gegenwart zurückzukommen und sich nicht in Idealvorstellungen zu verlieren und in Vergleichen, wo dann das, was vorhanden ist, meistens schlecht abschneidet.
Und angenommen, wir beide würden jetzt durch den Volkspark Friedrichshain hier in Berlin laufen und ich bin die Patientin und du meine Therapeutin und wir gehen dahin in der Hoffnung, ne, diese Naturtherapie zum Einsatz kommen zu lassen. Und dann sage ich eben genau das. Sandra, das, ich kann hier nicht runterkommen, die vielen Menschen, die hier grillen im Sommer, die nerven mich zum Beispiel. Es riecht alles irgendwie nach Rauch, nach Grill. Oder hier sind so viele Hunde oder so. Ich mag keine Hunde. Ich mag Hunde. Das ist jetzt so ein doofes Beispiel. Mhm. Einfach diese Ablenkung durch diese ganzen Störfaktoren im Grunde genommen, ja? Wie würdest du mich dann so da rausholen? Also wo würdest du versuchen, mich hinzubringen, damit ich das trotzdem kann?
Ja, also da müssen wir vielleicht nochmal die Definition kurz nochmal ranholen. Also Naturtherapie, da geht es ja nicht darum, sich zu entspannen oder runterzukommen, ne? Sondern das ist Psychotherapie. Das heißt, du lernst was über dich, du entwickelst dich weiter, um mit dem Leben besser klarzukommen, um es mal ganz lapidar zu sagen.
Ja.
Also du musst nicht entspannt sein. So. Ich würde natürlich dafür sorgen, dass wir ein bisschen abseits des großen Trubels sind, also wo ein bisschen ruhiger ist. Und dann würde ich dich einladen, das wahrzunehmen, was gerade da ist. So, also nicht in den Vergleich zu gehen und zu sagen, ja, das ist ja alles doof hier, sondern zu gucken, was ist denn da? Ach so, hier sind Bäume. Ah, hier ist eine Wiese. So, und das erkunden, erfahren. Und auch eben die Wirkung auf dich selbst. Ne? Also vielleicht würde ich dich einladen, dich mal unter einen Baum zu setzen oder barfuß über die Wiese zu gehen und mal zu spüren, wie fühlt sich das eigentlich an? Was passiert denn dann im Körper? Was für Gefühle kommen? Was für Gedanken kommen? Und mit diesem Flow mitzugehen von dem, was jetzt ist. Also deine Gedanken sind jetzt, deine Körperempfindungen sind jetzt, die Wiese ist jetzt. So, und immer wieder zurückkommen zu der Realität eigentlich, zu der Wirklichkeit.
Du hast es vorhin schon ganz schön gesagt, das haben wir als Kinder eigentlich alle gekonnt, wir haben es nur verlernt. Also kann man tatsächlich sagen, wir sollten uns vielleicht wieder wie Kinder durch die Natur bewegen und auch den Blick vielleicht wirklich auf das richten, was eher in unserem direkten Umfeld auch passiert, ja, ein paar Meter um uns herum und nicht irgendwie den Blick auch überall hinschweifen lassen, sondern sozusagen das ein bisschen kleiner machen und ja, ins Detail schauen, riechen, was anfassen.
Genau. Ja, das Spielerische spielt tatsächlich eine Rolle in der Naturtherapie auch. Also, weil es eben diese Haltung eigentlich verkörpert, ne, von experimentieren, was ausprobieren, spielen, ohne Ziel. Das ist ja ein Kernmerkmal von Spielen, ne? Es gibt keinen Zweck. Oh, man macht es einfach. Und der moderne Mensch ist aber meistens in Zwecken sehr verhaftet und fragt immer, wozu soll das gut sein?
Genau.
So, und trennt sich eigentlich damit auch schon wieder ab von dem Lebensfluss, ne, von dem, was von selbst geschieht. Dabei wäre genau das eigentlich eine heilsame Erfahrung, weil wir modernen Menschen immer so in diesem Funktionsmodus stecken, ne? Also wir müssen funktionieren, wir müssen unsere Ziele erreichen, wir müssen uns selbst optimieren und so weiter.
Ja, oder wir sind nur was, wenn wir was leisten. Ich glaube, das haben auch ganz viele in sich.
Mhm. Das überfordert eigentlich unser Ich permanent. Mhm. Der Mensch ist nicht so groß und so mächtig, wie er das denkt. Und das ist zum Beispiel eine sehr, sehr heilsame Erfahrung, die man in der Natur machen kann. Dass
die eigene Unbedeutsamkeit mal zu realisieren.
Genau, Homo sapiens ist nur ein kleiner Teil des Lebensnetzes.
Das Ego rausnehmen.
Genau. Also weder Minderwertigkeitsgefühle noch Narzissmus haben draußen lange Bestand. Ne? Die Verhältnisse kommen wieder ins Lot.
Ja. Ja.
So, und das ist eine unglaublich entlastende Erfahrung, wenn man weiß, ich bin ja eingebunden in was Größeres. Ich muss das nicht alles selber tragen. So, die Dinge geschehen auch von selbst. Ich muss das nicht alles kontrollieren und machen und einen Zweck erfüllen, sondern ich kann mich dem anschließen und schauen, was passiert denn als nächstes. Na, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Barfußgehen sind oder so, ne, dann schauen, was passiert jetzt und was ist mein Impuls? Ach so, jetzt möchte ich mal abbiegen hier oder jetzt möchte ich mich mal hinsetzen. Ach so, was ist denn mit dem Hinsetzen? Ne? Und so geht man eigentlich die ganze Zeit ins Spüren und schaut nach Bedürfnissen, schaut nach charakteristischen Mustern auch. Das ist auch sehr, sehr spannend in der Naturtherapie, weil die Menschen, wenn man sie zum Beispiel alleine auch rausschickt, ne, die Therapeutin ist ja nicht immer dabei. Es gibt auch ganz oft Phasen, wo KlientInnen alleine gehen oder wo sie zwischen den Sitzungen eine Aufgabe bekommen, die sie alleine machen. Und wie sie dann ihr Erleben inszenieren sozusagen, das sagt auch ganz viel über die Person aus. Also, um es konkret zu machen.
Was meinst du genau? Genau.
Ja. Zum Beispiel gibt es eine Intervention, die nennt sich freie Naturerfahrung. Und mal ganz zusammengestrichen bedeutet das eigentlich, der Auftrag lautet, geh raus und schau, was passiert. So. Und mehr nicht eigentlich, ne? Also die Leute werden vorbereitet, ne? Und diese Haltung wird geübt und so weiter. Und dann gehen sie raus und es gibt keinen Auftrag. Was sie aber in der Regel machen, ist das, wie sie die Welt wahrnehmen und wie sie sich in der Welt wahrnehmen. Also sie inszenieren das auf eine charakteristische Weise. Zum Beispiel, indem jemand, der sehr leistungsorientiert ist, dann anfängt, eine stramme Wanderung zu machen. Ne, der weiß dann, okay, ich habe jetzt hier zwei Stunden, gut, dann gucke ich auf die Karte, ah, da könnte ich bis da und dahin wandern. Schaffe ich, wenn ich 5 Kilometer pro Stunde gehe, dann komme ich wieder zurück und kriege ich hin in den 2 Stunden.
Das heißt, die Beziehung zu sich selbst spiegelt sich in der Beziehung zur Natur.
Ja, also da ist ja vielleicht noch gar keine großartige Beziehung, wenn jemand so eine Leistungswanderung macht, ne? So. Und darüber kann er sich aber erkennen, ne? Weil er kommt dann in die Therapiesitzung, erzählt mir davon, ja, dann war ich da und da und habe mich beeilt, dass ich rechtzeitig zurück bin. Und dann kann man sagen, ja, interessant, das war ja jetzt gar nicht die Aufgabe, ne? So, wie kam es denn dazu, dass sie sich da ein Leistungsziel gesetzt haben? So, und in der Regel, ne, das zeigt halt, wie sie normalerweise im Alltag unterwegs sind. So. Oder andere, die dann genau das Gegenteil machen, ne, die dann nach Verschmelzung suchen, die mit einem Baum verschmelzen wollen. Und alles das sind psychotherapeutisch ganz, ganz aufschlussreiche Erlebnisse.
Erkenntnisse, ne? Mhm. Ja, interessant. Und das heißt, man kann so, wie man sich in der Natur bewegt, auch Rückschlüsse ziehen, so auf sozusagen seine eigenen Baustellen, ja? Was kann ich vielleicht mal, woran könnte ich vielleicht mal was ändern oder wo kann ich mal drüber nachdenken? Und was ich auch noch total wertvoll finde, ist nochmal zurück zu dieser Wertfreiheit. Wenn wir ja auch uns selber als Teil der Natur wertfreier begegnen könnten, dann wäre uns ja auch schon sehr viel geholfen.
Oh,
ich glaube, viele Menschen haben ein Thema heute mit Selbstakzeptanz, ne? Gerade durch, ich glaube, soziale Medien, ne? Diese Idealbilder, die es draußen gibt, sowohl für Mann als auch für Frau, als auch für alles dazwischen. Es ist sehr schwierig geworden, glaube ich, heutzutage, sich so selbst zu akzeptieren, wie man einfach geboren ist. Und vielleicht hilft ja auch da diese Erkenntnis, die Natur hat mich gemacht, weil dann nimmt das ja auch so ein bisschen diesen Gestaltungsraum, den man so denkt zu haben, einfach auch raus. Ne? Man sagt, nee, das ist genau so richtig, wie es ist.
Der Naturraum wertet auch nicht. Das ist nämlich auch eine ganz wohltuende Erfahrung. Du kannst rausgehen in den Wald, ungeschminkt und zerzaust und weinend und brüllend und keiner wird dich beurteilen.
Und es ist Natur.
Ja. Also das sagte schon Nietzsche übrigens. Der sagte, wir sind so gerne in der freien Natur, weil sie kein Urteil über uns hat.
Ja,
auch wieder etwas, was die Naturtherapie auch der klassischen Therapie im Zimmer voraus hat. Also da sitzt immer jemand und KlientInnen haben oft die Befürchtung, dass sie beurteilt werden. Manchmal begründet, manchmal unbegründet. Aber allein draußen in Feld, Wald und Wiese ist da halt niemand. Und da kann man wirklich so sein, wie man gerade ist.
Hm.
Beziehungsweise, wenn man sich lässt.
Hm.
Meistens ist man es ja selbst, der einen dann wieder einschränkt. Und der innere Richter wird dann laut und sagt, du kannst aber jetzt doch hier nicht auf einmal singen.
Hm.
Aber die Chance besteht, ne? Also den eigenen Selbstausdruck nicht länger zu hindern, dazu besteht eine große Chance, wenn man draußen ist.
Auch wieder so ein schöner Satz, den eigenen Selbstausdruck nicht zu behindern, sondern das als Einladung zu verstehen, zu gucken, was kommt da eigentlich so aus mir raus, wenn ich dem freien Lauf lasse und das nicht bewerte.
Ja. Ja, und manchmal kommen da ganz neue Sachen aus einem raus. Also wirklich Verhaltensweisen, Persönlichkeitsanteile, die man so im sozialen Leben nicht zeigt, nicht lebt, weil man da keinen Raum für hat oder denkt, keinen Raum zu haben. Und draußen in so einer freien Naturerfahrung kann das eben rauskommen. So, und dann ist es wiederum die Aufgabe der Therapeutin, das zu integrieren. Also das wird nachher alles in die Sitzung getragen und ne, man integriert das in das eigene Selbstkonzept und schaut wo lebe ich mich denn eigentlich nicht ganz? Wo könnte ich denn nochmal mehr mich leben und wie?
Ja, total wichtige Fragen. Und was in meinem Podcast was mir immer wichtig ist, ist, dass die Menschen etwas mitnehmen können in ihren Alltag, von dem sie einfach profitieren, zum Beispiel aus der Naturtherapie. Es ist ja die Naturtherapie jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, immer therapeutisch begleitet. Und nichtsdestotrotz gibt es ja auch Ansätze, sei es die achtsamkeitsbasierte Präsenz einfach so in der Natur zum Beispiel, die man ja schon irgendwie in seinen Alltag mitnehmen könnte. Wir haben gesagt, ne, auch Menschen, die in urbanen Lebensräumen leben, also in Städten, können sich trotzdem immer irgendwie ein Fleckchen Natur suchen und mit diesem Stück in Natur interagieren. Was würdest du denn den Menschen, den Hörerinnen und Hörern jetzt raten, was sie in ihrem Alltag genau einbauen können, wenn ihnen das Konzept jetzt irgendwie gefallen hat, wenn ihnen das alles zusagt? Was würdest du da, was kannst du da für einen Tipp geben?
Ja, naturbezogene Achtsamkeitspraxis. Also Achtsamkeit ist sowieso die Schlüsselqualifikation für das 21. Jahrhundert. Sag nicht ich, sondern sagt Matthias Hawkes, der Zukunftsforscher.
Ja.
So, und vielen Menschen fällt es schwer, Achtsamkeit zu erlernen, wenn man auf einem Meditationskissen mit geschlossenen Augen sitzen muss dafür und wenn es so komplizierte Dinge gibt wie Wertfreiheit und sowas. Schwierig. Aber in der Natur ist das leicht, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn wir über die Sinne gehen, und in der Natur werden ja die Sinne angesprochen. Da weht ein Wind oder da gibt es Sonnenstrahlen oder wir können Dinge sehen, anfassen, riechen, schmecken, fühlen. Also über die Sinne ist es viel leichter, immer wieder in die Gegenwart zurückzukommen. So. Von daher ist also naturbezogene Achtsamkeitspraxis leichter und natürlich verbindet sie einen mit der Natur. Und nicht nur mit der Natur außen, sondern auch mit unserer eigenen menschlichen Natur. Wenn wir zum Beispiel dann auch wahrnehmen, ne, was macht denn meine innere Natur gerade? Wie ist denn die Wirkung auf mich? Und diese naturbezogene Achtsamkeitspraxis, dafür haben wir hier auch ein Konzept, das nennt sich die Pan-Praxis. Pan übrigens, wie der antike Gott der Wälder und der Wildnis, passt ganz schön.
Ja, passt super.
Ja, und da gibt's halt verschiedene Übungen, ne? Also wie man diese Haltung der Achtsamkeit gut in und mit der Natur praktizieren kann. Ich mache da übrigens einmal im Jahr auch eine kostenlose Übungswoche zu, wo man eine ganze Woche lang...
Ja, spannend.
Ja, so um diesen Einstieg zu erleichtern. Ne? Also dann verschicke ich jeden Tag eine Naturachtsamkeitsübung und die Menschen machen das irgendwann im Laufe ihres Tages, wann sie ja Zeit dafür haben. Und abends gibt es nochmal von mir ein vertiefendes Video dazu. Man kann sich in der Gruppe über die Erfahrungen austauschen. Und das ist jedes Jahr wieder so schön und so erhellend auch, ne, was man da entdeckt. Und die Leute sagen jedes Mal, boah, ich habe das Gefühl, ich bin hier noch nie gewesen, obwohl das meine normale Spazierstrecke ist. Ne? Wie es alles ändert, wenn man auf einmal bewusst in die Natur geht.
Interessant. Das heißt, ne, du hast in unserem letzten Gespräch auch gesagt, allein die Jahreszeiten zu beobachten in einem, an einem Baum zum Beispiel, der vor dem eigenen Haus steht oder so, vor der Wohnung, macht ja schon Naturbeobachtung sozusagen, zählt ja schon zu Naturbeobachtung. Das Wetter zu spüren, ne? Es ist heute kalt, es ist nass. Und auch da auch wertfrei zu sein, ne? Und nicht mal zu sagen, oh, heute regnet es, heute gehen wir mal nicht raus, ja, sondern sich auch trotzdem bei diesem stürmischen Wetter oder Regen oder so rauszutrauen und dann auch das als Naturerleben sozusagen wahrzunehmen, ganz, ganz achtsam.
Natur ist ja nicht immer nur idyllisch. Das ist leider so eine Entwicklung, die wir gerade haben, dass Natur immer heil und gut und idyllisch sein soll.
Und ursprünglich.
Ja, genau. Und das trennt uns wieder. Ne? Das sind wieder Idealvorstellungen, wo es eigentlich wieder die Voraussetzung ist, hier ist der Mensch und da drüben ist die Natur und die soll bitte schön schön sein. Ist nicht die Wirklichkeit. Ne? Wir sind Teil dessen. Und ich glaube wirklich, ein Großteil der Schwierigkeiten, die wir haben auf diesem Planeten, hängt genau damit zusammen, dass wir das trennen. Dass wir nicht wissen und spüren, dass wir selbst Natur sind.
Ja, ich glaube, das ist die allerwichtigste Erkenntnis. Und für mich persönlich ist vor allen Dingen das Thema Wertfreiheit, mich davon freizumachen, diesem Ideal hinterherzujagen, total wichtig gewesen. Und ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer hier definitiv auch etwas für sich mitnehmen konnten, wo sie sich vielleicht selber auch drin erkannt haben. Vielen Dank, Sandra, dass du uns zum einen das Konzept erklärt hast, und dass wir hier ganz viel lernen durften darüber, was Naturtherapie ausmacht und was sie kann. Ja, und eben die Erkenntnis, dass uns diese Methoden, die da zum Einsatz kommen, auch wirklich uns im Alltag unterstützen können. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.